Ich bin noch nicht bereit für den Motorsport. Liebes Team, die Folge heute wird toll und eigentlich geht's fast mehr um Business als um Sport. Passt auf, es geht um Mut, Selbstreflexion, persönliches Wachstum, darum, zu sich selbst wirklich ehrlich zu sein, wie man seine Ziele erreicht und noch so viel mehr. Unser heutiges Teammember ist ein absolutes Powerhouse. Sie ist zu 100% self-made, hat sich erst durch eine der männerdominierten Bereiche im Studium durchgekämpft, dann noch einen Doktor draufgesetzt und sich währenddessen zu einer der Creatorinnen im Bereich Automotive und Motorsport hochgearbeitet. Einfach durch schlaue Arbeit, Dedication, Konzentration und ohne Kompromisse. In unserem Gespräch hat sie ein paar tolle Tipps für wirklich jeden Alltag, besonders bezüglich Selbstorganisation, und mich hat ihr Start in den Tag nachhaltig beeindruckt. Im Einwurf hat sie einfach mal die Uno-Reverse-Karte gezogen, das hatten wir so auch noch nicht. Und ich verspreche euch, ihr geht schlauer und inspirierter aus diesen 80 Minuten als vorher. Und jetzt habt einfach einen tollen Tag und genießt den Input von Stephanie Deschamps. Oha, okay, der überrascht natürlich. Was bedeutet das? Wie passt das zusammen mit dem, wie wir dich kennen?
Also mich treibt hier so das ganze Thema Nachwuchsförderung und vor allem Frauenförderung im Automotive- und Motorsportbereich an. Das kommt daher, weil ich ja Ingenieurwesen studiert habe und darum gerade den Doktor mache und nebenbei ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen habe, weil sowohl als auch ich, als auch andere junge Frauen da draußen, insbesondere jemand, der eben nicht mit dem Thema Automobil oder Automotive aufgewachsen ist von klein an, hat so ein bisschen mit Vorurteilen und Imposter und Confidence zu strugglen, bevor man überhaupt in diese Branche reingeht. Und das ist so ein common limiting belief, den ich von Anfang an eigentlich hatte, als ich mir die große, tolle, glanzhafte Branche des Sports, des Motorsports und des Automobils angeschaut habe und mir gedacht habe, eigentlich bin ich dafür nicht gemacht. Und ich bin auch nicht bereit dafür. Und dieses Bereit, das hat natürlich mehrere Facetten, worauf wir auch sehr gerne eingehen können.
Ja, gerne. Führ doch mal aus. Was hat dich da diesen Limiting Belief genährt?
Also wenn ich mit den jungen Menschen, die wir im IAI Mentorship Club mentoren, spreche, und du warst ja auch schon Gast bei uns, deswegen weißt du ja auch, dass die Motorsportbranche, egal ob man jetzt selbstständig ist oder in einem Angestelltenverhältnis, ist sozusagen so der Holy Grail im Bereich Fahrzeuge auf der Rennstrecke. Und im Endeffekt, wenn ich mit den Leuten spreche, kommt halt immer wieder das ganze Thema, hey, ich bin noch nicht bereit, weil ich habe A, noch nicht genügend Qualifikationen. Also es kommt dieser limiting belief, dass man glaubt, man braucht noch mal mehr ein Studium, man braucht eventuell noch mal ein MBA, man braucht doch noch mal einen Ingenieurstitel dahinter. Dann das Nummer zwei, ich kenne doch niemanden, also ich bin noch nicht bereit, weil ich habe doch kein Networking. Mein Vater war noch nicht in der Branche, ich komme nicht aus einer Familie, die man kennt. Und ich selbst bin noch zu jung für ein Network. Und Nummer drei, ich brauche noch mehr Berufserfahrung. Also man glaubt doch immer, hey, ich bin jetzt irgendwie 18 oder 19 und ich bräuchte doch jetzt eigentlich schon 5 Jahre Berufserfahrung, bevor ich mich überhaupt für dieses Internship hier bewerbe. Das sind so die drei Glaubenssätze, die ein junger Mensch hat, bevor er sich überhaupt an die Branche rantraut. Und was natürlich das Traurige daran ist, es wird nie dieser Moment kommen, wo man bereit ist und glaubt, man hat jetzt auf dem Papier hinter allen Anforderungen von der Stellenausschreibung den Haken dahinter. Und es führt dazu, dass genau diese jungen, tollen, inspirierenden, passionierten Menschen eigentlich nie den Schritt in die Branche wagen und nie diese Bewerbung abwenden. Und das versuche ich zu ändern.
Und du hast es nicht nur, oder du bist nicht nur dabei, es aktuell zu ändern, sondern du hast auch für dich diesen, beschränkenden Glaubenssatz aufgeknackt und wir gehen da gleich rein und werden hoffentlich genau erfahren, wie du das geschafft hast. Vorher darfst du dich aber noch, wie alle unsere Team-Members hier bei Team Lisa, einmal selber vorstellen, wie auf so einer FIFA- oder so einer Quartettkarte. Was sind die Fakten, die wir über Stefanie Dechand unbedingt wissen müssen?
Sehr gerne. Ich bin Stefanie Deschamps, 28 Jahre alt. Das ist ein französischer Nachname. Und ich bin Maschinenbauingenieurin und mache auch meinen Doktor im Bereich Elektrofahrzeugmontage. Bin jetzt seit 10 Jahren im Bereich Automotive und Zulieferung und jetzt eben auch im Bereich Motorsport aktiv und habe seit 3 Jahren mit dem Hintergrund beschlossen, diese Branche zu verjüngen und aber vor allem auch zu verweiblichen und diverser zu gestalten. Und habe in dem Rahmen mit Social Media begonnen. Und das bedeutet, bin heute auch Content Creator mit der Mission Female Empowerment educaten und inspirieren. Und habe in dem gleichen Zuge auch vor 2 Jahren einen Online-Mentoring-Club ins Leben gerufen, um einfach jungen Leuten selbst das Netzwerk und die Ressourcen, die ihnen fehlen, zur Verfügung zu stellen. Weil ich glaube, wir können aus Community einfach den meisten Mehrwert rausziehen. Und das sind so die 3 Bereiche, die mich aktuell antreiben und jeden Morgen aus dem Bett bringen, mühelos.
Und das sind, wie du sagst, mühelos. Scheinbar ist da auch sehr viel zu tun. Aber auch alle diese 3 Säulen hängen für mich unmittelbar mit deinem Start in diese Folge zusammen. Da muss man überall Limiting Beliefs hinter sich lassen und man muss besonders viel Mut haben, sich öffentlich zu zeigen auf Social Media und man muss auch wirklich an sich glauben und daran, dass man einen Mehrwert schaffen kann, wenn man ein eigenes Mentorship-Programm ins Leben ruft. Also sag uns doch jetzt mal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wie bist du dieses Thema denn angegangen oder wie hast du es geschafft, diese Glaubenssätze, dass da noch nicht genug Basis ist, um doch in die Branche reinzukommen, hinter dir zu lassen?
Das freut mich natürlich insbesondere, Lisa, dass wir drüber sprechen, weil seit dem Beginn von Social Media warst du, glaube ich, einer der ersten 500 Followern, mit denen ich dann auch immer im Austausch war. Also deswegen, wir kennen uns ja in der Branche seit Day One und für mich hat das ganze Thema eigentlich damit begonnen, dass ich überhaupt mir nicht mal vorstellen können, dass ich einen Social Media Kanal aufmache. Mhm. Weil man hat selbst sich gesagt, hey, ich bin ja keine Influencerin und damals war das vor allem auch sehr viel mit so Mode behaftet und Lifestyle und es hat sich noch nicht so richtig in Nischen entwickelt und vor allem nicht das Thema Personal Branding, das kannte man nicht, sondern vor allem dieses Image des Influencers war, hey, da kommt jemand, der eventuell wirklich coole Markenprodukte hat, einen schönen Lifestyle führt, tolle Urlaube macht und das eben mit seiner Community teilt und ich habe dann beschlossen, hey, ich muss mich da irgendwie rausbewegen und muss irgendwie diesen Mut aufbringen vom Konsumenten von Social Media, was echt tatsächlich auch einen negativen Einfluss auf das eigene Denken haben kann, wie man die Arbeitswelt wahrnimmt und generell die Welt da draußen, hin zu einem Produzenten zu werden, um eben das, was ich auch verändern möchte, selbst hierfür den ersten Stein in Bewegung zu setzen. Und das war so eigentlich den ersten Limiting Belief, den ich aufbrechen musste, vom Mindset, hey, du gehst weg vom Konsumenten von Social Media und nutzt es als powervolle Plattform, was es auch ist, und produzierst den Content, den du selbst auf dieser Plattform auch konsumieren möchtest und der dich inspiriert, der dich weiterbringt und so war so der erste Schritt. Und dann habe ich in dem Moment gemerkt, weil dieses Thema Selbstvertrauen, ich war vor 3,5 Jahren nicht an dem Punkt von meinem Mindset her, wo ich heute bin, habe ich in dem Moment realisiert, dass Selbstvertrauen kommt erst tatsächlich, wenn man diesen Schritt wagt, bevor man sich bereit fühlt. Und dann diese Angst, die man angenommen hat, und zwar, da haben natürlich Glaubenssätze mitgespielt mit, was denken meine Freunde, wenn ich jetzt auf einmal anfange, über Autos zu sprechen und zu posten, wo das noch nie Thema war in unseren Gesprächen und auf einmal möchte ich mich in dem Bereich positionieren, was denken eventuell Freunde, die mir folgen und ich denke, was glaubt die denn jetzt, wer sie ist? Was ist, wenn ich nur 200 Follower habe und dabei für immer bleibe und mich total blamiere? Also das waren selbst irgendwelche Angstglaubenssätze, die man dachte, was andere von außen denken. Und das hat natürlich das eigene Selbstvertrauen, was man in dem Moment auch noch nicht hatte, gerade so als Studium-Absolvent, natürlich nicht besonders gestärkt, sondern ich habe gemerkt, hey, ich muss diesen Schritt zuerst für mich machen. Und darauf basieren, dass ich sehe, hey, aus der Komfortzone sich rauszubewegen, aus eigenen Mitteln, das schafft dieses Vertrauen. Also dass dieser Moment, dass man sich bereit fühlt, der wird niemals kommen, sondern in dem Moment, wo man es einfach macht, rückblickend, kommt das Selbstvertrauen. Und genauso war es auch mit dem Mentoring Club. Der Mentoring Club war ehrlich gesagt ein Jahr lang einfach nur ein Q&A-Format. Also ich habe in dem Moment, wo sehr viele Fragen über Instagram kamen mit, hey, was hast du eigentlich studiert und wieso landest du jetzt bei Mercedes? Weil ich habe 3 Jahre bei Mercedes eine Industriepromotion angefertigt. Da habe ich gesagt, komm, ich gebe jetzt einfach allen Leuten mal die Möglichkeit, die Fragen gemeinsam gebündelt zu antworten. Das war eigentlich nur ein Effizienzthema und habe gesagt, ich lade euch alle mal zu einem Zoom-Call ein. Und im ersten Zoom-Call, es war mir auch total unangenehm, weil ich mir dachte, wer wird denn da jetzt kommen? Habe ich noch 2 meiner besten Freundinnen mit eingeladen, dass ich wenigstens da zu dritt sitze. Und dann kamen tatsächlich irgendwie 50 Leute, die sich mit eingeschalten haben, die überall aus der Welt mit online waren. Und wir haben dann statt einer Stunde haben wir irgendwie 2,5 Stunden Q&A gehabt. Und in dem nächsten Monat waren auf einmal 120 Leute im Call. Und dann dachte ich mir, nee, Moment, das gibt's ja gar nicht, dass so viele Leute da draußen diesen Weg von Studium bis hin zum ersten Job, dass es für so viele überhaupt nicht nachvollziehbar und transparent war. Da dachte ich mir, sag mal, was ist denn in unserer Branche falsch? Wir brauchen so viele junge, kluge Leute, damit wir als Industriestandort nicht den Absprung verpassen, was wir vielleicht ja auch schon verpasst haben. Wie kann es sein, dass dieser Werdegang nicht transparent genug ist, dass man das auch mit 0 Kontakten und 0 Background in Autos, den ich nicht eben hatte, es auch in die Branche schaffen kann, zu einer der renommiertesten Unternehmen in Deutschland? Und dann habe ich seitdem an angefangen, einfach diese Q&A-Formate strukturierter aufzubauen, habe denen meinen Lebenslauf gezeigt und so weiter. Und dann kam auch wieder aus dem Bereich danach das Vertrauen, dass das, was man macht, tatsächlich ja Wirkung hat.
Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast gesagt, das Selbstbewusstsein und dieses Gefühl, ich spreche auch immer gerne von Selbstwirksamkeit, weil wenn du wirklich siehst, was du schaffen kannst, das befeuert, finde ich, eben den Glauben an sich selbst so unglaublich doll. Du hast diesen Schritt geschafft und du hast gesagt, hinterher kam erst die Erleuchtung. Aber ganz viele Leute machen den Schritt ja nie, weil eben der Push fehlt, weil sie eben sagen, okay, zu unheimlich, zu groß, ich kann zu wenig und machen es dann nicht. Was ist der Tipp? Was ist der Schlüssel? Wie springst du trotzdem?
Ja, das ist eine super interessante Frage, die uns ein bisschen in die Psychologie des Menschen zurückbringt. Und im Endeffekt kommt das alles über unser Gehirn gesteuert. Also es gibt keine rationale Antwort dafür und es gibt auch keinen Bewegungsgrund, der rational ist, sondern das menschliche Gehirn ist so aufgebaut, dass es uns beschützt. Und basierend auf der Vergangenheit versucht die Zukunft hervorzusagen. Das basiert, wenn man also in der Vergangenheit einmal die Erfahrung hatte, sei es eine Herdplatte ist warm, man hat seine Hand als Kind draufgelegt und verbrennt sich, ist das ein Mechanismus, der im Gehirn abgespeichert wird, dass man es nicht nochmal das zweite Mal macht. Und wir haben alle Erfahrungen in unserem Leben, sodass uns das Gehirn sozusagen immer in der Komfortzone halten möchte, um uns zu beschützen, um uns Sicherheit zu gewahren. Das bedeutet alles, was außerhalb der Komfortzone ist. Und es bedeutet halt eben auch mal einen Sprint beim Sport zu machen, der einen ganz anders triggert und ganz anders das Gehirn stimuliert. Oder eben rauszugehen und eine Public Speech zu halten während der Abschlussfeier oder eben auch sich auf Social Media rauszubegeben und über seine Leidenschaft zu sprechen. Das sind alles Sachen, wo das Rationale des Gehirns eigentlich sagt, mach das lieber nicht. Das könnte ja das und das bezeugen. Das bedeutet, es ist eigentlich ein Schutzmechanismus, der wunderschön ist und der uns auf jeden Fall immer in Geborgenheit behält und wir eben die Hand nicht auf den heißen Herd legen oder vor das Auto laufen. Aber auf der anderen Seite uns halt eben manchmal auch einfach in der Komfortzone belässt, wo wir auch überhaupt nicht wachsen können. Und ich sagte immer das schöne Quote, weil im Endeffekt, wie schon gesagt, es lässt sich nicht rational begründen, dass man sagt, jetzt mach's doch einfach und du brauchst den Druck oder du brauchst nochmal den Freundeskreis, der dich irgendwie pusht. Und ich sage immer, if you play, there's a chance to win. If you don't play, you will never win. Also es ist Im Endeffekt, und ich habe auch versucht, als Vorbereitung für den Podcast natürlich so ein bisschen zu gucken, wie wir auch mal die Brücke zum Thema Sport schlagen können, weil Motorsport ist im Sport.
Voll,
und
ja.
Im Sport ist ja auch dieses Mindset, und da musst du halt dich auch immer an das Limit begeben, weil erst in diesen 1% holt man eben das raus, was sich dann zum Besten eventuell machen könnte. So ist es hier auch. Also man muss sich eigentlich tatsächlich einfach trauen. Ich sage immer, fokussiere dich nur auf den nächsten Schritt. Und wenn der nächste Schritt ist, du möchtest eigentlich dich, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie Architektur studiert und merkst aber, das macht mich überhaupt nicht happy, und ich würde eigentlich gerne nochmal die Richtung einschlagen im Bereich Automobil und Sport und weiß aber gar nicht, wo ich da anfangen soll, lass dich da gar nicht von diesem großen Berg verunsichern, sondern mach doch einfach echt mal nur erstmal YouTube auf und schau dir mal ein Video an, Highlights Formel 1 letztes Wochenende. Also ich sage immer, fang wirklich mit dem minimalsten Step an,
ja,
um
ja.
irgendwie damit Berührpunkte zu haben. Für mich ist es immer YouTube. Und, um sozusagen erstmal zu merken,
ins
hey,
Rollen
das
zu kommen.
Genau, war ja gar nicht so schlimm. Ja.
Und so schätze ich, gehst du auch das EYE-Programm an. Sind da schon coole Sachen draus entstanden auch? Leute, die sich vernetzt haben, Jobs, die gekommen sind. Lass uns da mal teilhaben, bitte.
Also der EAE Club steht für Educate, Inspire, Empower, und wir wussten eigentlich gar nicht, als wir das Thema gestartet haben, und mittlerweile sind wir echt ein Team von so 6, 7 Leuten dahinter, dass dieser Community halt und vor allem das Selbstbewusstsein aufzubauen und das Prokrastinieren zu beenden, dass das eigentlich die größten Mehrwerte sein werden für alle Member. Weil wir hatten zuerst den Fokus darauf gelegt, dass wir möglichst viele Ressourcen anbieten im Bereich, wie gestaltet man Lebenslauf, und viele Masterclasses im Bereich Branding und LinkedIn aufbauen. Wir haben dann echt gemerkt, dass jeder da draußen hat irgendwo die Ressourcen, die kriegst du ja auch übers Internet oder über ChatGPT und Claude mittlerweile. Aber sich daran zu trauen und es in einer Community zu sagen, hey, ich bin da nicht allein und da gibt es andere da draußen, die vielleicht den gleichen Weg machen, das ist so der Mehrwert. Und wir haben jetzt nacheinander, jetzt sind die Member, die halt eben wirklich fest im EAE-Club sind, sind jetzt alle mindestens ein Jahr schon Mitglied. Und wir haben mittlerweile so ein Chat entwickelt in der Community selbst, wo eben die Wins immer geteilt werden von der Woche oder vom Tag. Also wir machen da von Small Win über Big Win.
Schön.
Und da sind Member mit dabei, die hier Interviews bei McLaren Formel 1 hatten. Eine davon, die bei Footlocker gearbeitet hat, die nun den Job beendet hat, um selbst ihr eigenes Production-Studio aufzubauen in den USA, um für Motorsport-Brands Long-Format-Documentaries zu kreieren. Ich habe eine Self-Taught-Designerin in Barcelona, die relativ jung aus Südamerika kommt und gesagt hat, hey, die will Designs erstellen für den Formel-1-Bereich und hat das erste Mal jetzt den Kontakt zum Alpine-Team. Und und unter anderem Jasmin, die du ja auch kennengelernt hast, war sozusagen die erste, die ich gementort habe persönlich. Und jetzt eben geschafft von, hey, ich will eigentlich mein Studium abbrechen, weil ich habe hier keine Gleichgesinnten und irgendwie sind die alle auch blöd zu mir und schließen mich aus. So, ich habe jetzt gerade 3 Zusagen von Porsche, von Bosch, von Porsche und von SAP und kann mich gerade entscheiden, zu welchem der Unternehmen ich gehe, weil ich mich so 360 Grad verändert habe, dass ich gecheckt habe, wie man sich verkauft und positioniert. Und das sind so eigentlich die größten Wins. Also jeder der Member hat einen ganz anderen Beginn. Entweder gerade mit dem Studium fertig, sucht nach einem Einstiegsjob, irgendwie schon 10 Jahre in der Industrie, die eigentlich happy macht und versucht zu wechseln. Oder hey, ich habe irgendwie ein Business, was ich mir gerne neben meinem 9-to-5 auch mit aufbauen würde und würde aber gerne beides gerne parallel fahren. Die Ziele sind ganz unterschiedlich, aber jeder von denen macht eigentlich täglich Wins, und das sind so die größten Erfolge.
Was macht das mit dir, wenn jemand sagt, Mann, durch dieses Mentorship-Programm, das du ins Leben gerufen hast, habe ich mein Mindset geändert und konnte deswegen so, ja, groundbreaking Wege in meinem eigenen Leben einschlagen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich echt immer den Tränen nah bin, weil diese Nachrichten in der Regel dann auch noch mal im Privatchat kommen. Und jeder der Mentees hat einen ganz, ganz individuellen Lebensweg und auch eine ganz andere Motivation, die sie alle mitbringen. Und wir arbeiten immer stark daran, erstmal herauszufinden, was ist eigentlich dein Why? Also, what would you die for? Und why does this matter to you? Weil man erkennt, dass jeder von denen hat wirklich einen ganz, ganz starken Antrieb, weshalb sie sich bestimmte Träume verwirklichen wollen. Und wenn dann eben diese privaten Nachrichten kommen, dann kommen mir tatsächlich echt leider ab und zu die Tränen. Also nicht leider, aber wunderschön natürlich auch. Aber es zeigt halt eben auch, dass ich halt super nah an meinem Job bin, weil man arbeitet mit Menschen, die jung sind. Und man realisiert dann immer auch selbst in Deutschland, weil ja viele auch, wir haben Südafrika, wir haben Australien, wir haben Dubai, wir haben Südamerika, merkst du halt auch einfach mal, wie privilegiert du bist, dass du zum Beispiel für deine Schulausbildung nichts zahlen musst, dass du zur Universität gehen kannst, dafür nichts zahlst, dass du hier ein Internship machen kannst, wofür du noch bezahlt wirst, ein Doktor, wo ich da noch bezahlt werde von Mercedes. Also im Endeffekt, wenn nicht, kriege ich BAföG oder könnte mich dafür bewerben, habe noch relativ lang ja Kindergeld erhalten. Das sind alles Zuschläge, sodass ich eben mit 28 nicht mit einem 200.000 € Kredit in mein Berufsleben starte, den ich jetzt erstmal die nächsten Jahre abbezahlen muss. Und diese Einblicke zu erhalten in verschiedene Länder und verschiedene Kulturen oder auch Philippinen haben wir jemanden, das macht was für mich, das humbelt mich so dermaßen und das zeigt aber eben auch, dass wir wirklich den Zugang in die Branche unabhängig von Herkunft, von Kultur, von Geschlecht und von Einkommen gestalten müssen, weil sonst ändert sich da langfristig nichts.
Lass uns gerne mal in dieses Thema Studium reinstarten, weil wenn man auf deine aktuelle Situation blickt, dann denkt man natürlich, ja, es war alles geradlinig und ein Schritt folgte dem logischen nächsten so ungefähr. Ich habe aber gelesen, du wolltest eigentlich Mode und Design studieren.
Ja, also
Was geschah?
ich hatte ja schon angekündigt, dass ich eigentlich nicht aus einem Elternhaus komme, wo das Thema Autos irgendwie Thema war. Also ich bin mit meiner alleinerziehenden Mutter groß geworden, gemeinsam mit meiner kleinen Schwester. Und ich hatte basierend eben auf meinem Umfeld und wo wir halt auch gesellschaftlich Kinder hintrainieren, bin ich mit Barbies und Puppen aufgewachsen. Also ganz stereotypisch waren das so die zwei, drei Sachen, die vor meinen Augen waren. Und dann dachte ich mir, das Logische wäre dann eben Modedesign zu machen, weil ich mag Mode, ich geh gern shoppen. Also es waren so ganz triviale Gedankengänge, die ich da mit 18 hatte. Und was anderes habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht zugetraut. Weil es wurde ja auch gar nicht
Krass.
so kommuniziert in der Schule auch, dass es heißt, Stärken stärken und Schwächen in Potenziale umwandeln, sondern es heißt immer nur, mach ja das, was dir leicht fällt und das, was auch gesellschaftlich akzeptiert wird und wohin auch deine Freunde gehen und so weiter. Also so einen anderen Weg zu gehen, wird ja nicht besonders gefördert. Und wenn man natürlich doch aus dem Elternhaus auch immer natürlich mitgegeben bekommt, hol dir auf jeden Fall einen sicheren Job. Das ist in Deutschland eine gute Sache und darauf sollst du dich fokussieren. Habe ich dann eben genau das gleiche Mindset gehabt und dachte mir, gut, dann studiere ich ja einfach Modedesign und oder Design im Allgemeinen und entwickle mich in die Richtung. Und dann hat man relativ schnell gesehen, dass diese Studiengänge eher an Privatschulen gefördert werden. Und die Studiengebühren pro Monat konnte sich meine Mutter nicht leisten und wollte sie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, da muss ich an eine öffentliche Uni gehen. Und aus BWL wurde ganz schnell, nachdem mein Mathelehrer das mitbekommen hat, hat er dann gesagt, ich muss irgendwas mit Mathe oder Physik noch mit reinbringen, weil ich darin sehr gut bin, was ich persönlich so gar nicht sah. Also
Ah,
es wird hier da
witzig.
auch das Narrativ verbreitet, Mathe ist ein schweres Fach. Und wenn du gut in der Schule bist, ist das uncool. Also es waren so ein paar Sachen, die da auch wieder mit reinkamen, mit hey, du willst nicht die Hand heben, wenn Matheaufgaben gestellt werden und du willst auch nicht sagen, dass dir das leicht fällt. Und da hatte ich das erste Mal jemanden, der das Potenzial sah und gesagt hat, bau diese Stärke weiter aus. Und das habe ich auch gemacht. Er hat mich in die erste Reihe vorne hingesetzt und platziert, hat mich enorm gefördert, gemeinsam noch mit zwei anderen. Also war wirklich einer der Key-Faktoren in meinem Leben damals, mein Mathelehrer und in der Oberstufe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Wirtschaftsingenieurwesen, so ein Mischstudiengang aus Ingenieur, klingt ein bisschen fancy. Wirtschaft kann ich mich dann immer noch mal darauf fokussieren, wenn ich merke, ich habe darauf keine Lust auf Physik und Mathe. Und dann hat mich das aber so gereizt, weil das so out of the comfort war, dass ich mich versteift habe und dann noch einen zweiten Master gemacht habe, auch noch in Maschinenbau.
Maschinenbau. Also du hast wirklich Gas gegeben. Ich habe auch noch mal, weil mich das jetzt interessierte, man weiß ja, wie du es auch gerade sagst, man macht immer so, die Mädchen in der Schule sind gut in Kunst und in Sprachen und diese ganzen MINT-Fächer, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, sind ja, auch wenn man bis heute in die Zahlen guckt, ganz klar getrennt. 36% ist aktuell die Frauenquote in MINT-Fächern. Das ist der Höchststand in Deutschland. Und wenn man da aber nochmal reingeht, mega spannend, ganz klar differenziert. Hoher Frauenanteil in Innenarchitektur, Pharmazie, Bioarchitektur und ganz gering in den Bereichen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Mechatronik, Elektrotechnik. War bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, wenn nicht sogar noch geringer. Also das wurde ganz, ganz stark daraufhin geprägt, dass man in Richtung Gestaltung geht und das Kreative. Und die Jungs waren halt gut in ein bisschen Informatik und dem Technischen und dem Sportlichen.
Wie hast du denn diese Zeit denn wahrgenommen? Also du hast gesagt, du hast dich auf jeden Fall inhaltlich total reingestürzt und offensichtlich ist es ja auch gut gelaufen. Aber wie war die zwischenmenschliche Ebene und wie hart war es für dich eben auch auf psychologischer oder emotionaler Basis?
Also es war am Anfang des Studiums natürlich für alle erstmal ein bisschen neu. Und dadurch, dass ich jetzt mich nicht aus Nürnberg herausbegeben habe, sondern ich habe hier in Erlangen angefangen zu studieren, war das auch erstmal angenehm. Also man fängt beim Studium an im ersten Semester. Das sind vor allem viele unbekannte Gesichter. Das bedeutet, man hat jetzt auch nicht wirklich einen guten Draht zu den Leuten, sondern für alles ist neu. Es bilden sich natürlich so ein paar Grüppchen, aber ich habe mich da gar nicht so groß in die Kollegen mit involviert, weil ich hatte ja noch meinen Freundeskreis aus der Schule. Und deswegen war das Studium erstmal nur etwas, wo ich gesagt habe, da gehe ich mal rein. Und erst nach dem zweiten, dritten Semester, vor allem auch als so die sogenannten GOP, das waren die Auflagenfächer, erstmal die Leute ausgesiebt haben, wurde es ein bisschen, wie soll man sagen, transparenter und es wurde mehr sichtbar, wer bleibt denn eigentlich noch im Raum sitzen in den Vorlesungen. Und aus den 160, 155 Studenten, die wir damals waren, wurden mal ganz schnell dann nur noch 80 oder 70. Und dann kam schon mehr so dieses Kommilitonenhaftige, kam mit rein. Und was ich halt gemerkt habe, zu dem Zeitpunkt, ich wurde enorm unterschätzt. Also das, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist so eine Kombination aus Pretty Girl Privilege, wo man dann glaubt, dass jemand, der einfach auf sich achtet und dementsprechend gepflegt erscheint, kann ja nicht was von Autos verstehen. Also es war so ein ganz interessantes, ich weiß auch gar nicht, ob es genau das war, was den Männern durch den Kopf ging. Ich hatte dann eben meine besten Freunde in der Vorlesung selbst immer gefragt. Die haben gesagt, daran sollte es liegen. Selbst kennt man ja nicht die Antwort und Gründe dafür. Aber ich habe schon gemerkt, dass es entweder war, ich wurde in die Schublade eingeteilt, von wegen, die schaut mir meine Hausaufgaben ab. Und kann aber selbst nichts und möchte hier einfach nur durch gutes Aussehen versuchen, sich hier durchzumogeln. Oder Nummer zwei, ich habe eine Chance bei der. Also das war eine ganz komische
Spannendes Spannungsfeld, ja.
Situation für mich, wo ich gemerkt habe, dass als Frau tut man sich auf beiden Seiten keinen Gefallen. Weil im Endeffekt, um es eigentlich auf den Punkt zu bringen, ich wurde nicht auf Augenhöhe begegnet. Also ich wurde nicht ernst genommen, ich wurde unterschätzt, meine Fragen waren auch nicht schlau formuliert, die sind bis heute nicht schlau formuliert, weil ich bis heute diesen gesamten Bereich der Automobilbranche nicht begreife. Also das ist jetzt durch ein bisschen Studium natürlich jetzt nicht aufzuholen, was wirklich grundlegende Funktionsweisen und Denkweisen angeht und Verständnisse, wie so Autos laufen. Und auch nicht durch eine Doktorarbeit, das ist ja auch sehr, sehr nischig, sondern ich stelle bis heute Fragen, wo dann gerne vielleicht auch die Journalisten, weil ich arbeite jetzt ja auch in dem Bereich, sich links und rechts drin und die Ingenieure bei Mercedes sammeln sich links und rechts drin und sagen so, sag mal, also versteht die eigentlich, was hier abgeht? Und ja, tue ich, aber ich habe halt trotzdem grundlegend Themen, die ich halt irgendwo aufarbeiten und verstehen möchte. Und somit merkst du halt, dass du dir als Frau, wenn du nicht irgendwie ein hartes Fell wechseln lässt und irgendwie eine andere Energy in den Raum reingehst, erstmal einfach nur nicht auf Augenhöhe begegnet wirst.
Ja, krass. Und dann brauchst du ja einfach mal nicht nur die ganze Power, die jeder braucht, der so ein Studium durchziehen will, weil du hast schon gesagt, diese Fächer sind auch wahnsinnig, ich weiß nicht, ob kompetitiv das richtige Wort ist, aber es wird eben streng auch aussortiert und ganz gezielt ja auch aussortiert. Also das musst du erstmal aufbringen und dann eben noch diese zweite Komponente. Was hat dich dann da durchgeführt? Warum bist du da dran geblieben?
Das ist eine gute Frage, warum ich eigentlich dran geblieben bin. Also es kommt so ein bisschen auch aus meiner inneren Überzeugung, dass Sachen, die ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Vielleicht auch eben so einer der Glaubenssätze, dass man glaubt, man darf nicht scheitern, man darf nicht aufgeben. Mittlerweile sehe ich das anders. Mittlerweile würde ich schon sagen, dass tatsächlich scheitern oder eben nicht aufzugeben, aber sich vielleicht umzuentscheiden, zeigt von mehr Mut, als dran zu bleiben und würde das eben jetzt mittlerweile nochmal von anderen Perspektiven auch betrachten. Aber damals dachte ich auch, okay, ich ziehe das jetzt auch zu Ende mit dem Bachelor und wusste auch, das wird nach den 3 Semestern einfacher, was es auch erstmal nicht wurde, sondern du steigst immer mehr ein. Also ich musste halt tatsächlich einfach doppelt so viel Zeit investieren, um Sachen aufzuholen und zu verstehen und nachzuarbeiten. Aber es hat sich ausgezahlt. Also ich habe den Bachelor auch tatsächlich sehr gut abgeschlossen. Aber was auch damals ein entscheidender Faktor war, und darüber spreche ich tatsächlich selten, war meine damalige Beziehung. Ich hatte meinen Freund damals während dem Studium kennengelernt und das war im 4. Semester. Und er war aber selbst schon Semester weiter im Bereich Maschinenbau und kam eben genau aus dieser Familie, wie sie aus dem Bilderbuch gestanden war, wo schon der Opa Ingenieur ist, der Vater Ingenieur und sie selbst die kleine Garage vorm Haus stehen hatten, wo geschraubt wird, wo gemacht wird, wo geschweißt wird. Das Auto wird nicht in die Werkstatt gebracht, außer es muss was an der Software geupdatet werden. Und über 4 Jahre knapp, wo man zusammen war in der Beziehung, habe ich halt tatsächlich von denen so viel mitbekommen
Krass.
und wurde da so mit in diese Themen reingebracht, von Reifen selbst wechseln, damit ist es angefangen, überhin, also alles, was im Bereich Auto gemacht werden konnte, das Handwerkliche wurde dann am Wochenende bei der Family aufbearbeitet und nachgeholt und so hatte ich sozusagen immer so ein Wochenend-Internship und das hat wirklich einen sehr, 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 sehr großen Mehrwert für mich erzeugt und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und ja, das war echt ja mit einer der Gründe.
Herrlich, ja, spielt immer alles eben zusammen. Und dann bist du also zur Entscheidung gekommen, auch noch einen ähnlichen Master draufzusetzen. Maschinenbau hast du ja schon gesagt. Und dann hast du ja aber noch einen draufgesetzt. Und das würde mich wirklich noch interessieren. Ich persönlich spiele nämlich immer wieder mit dem Gedanken, auch noch ein PhD zu machen. Und dann gibt es ja wirklich aber 1 Million Möglichkeiten, es zu tun und 2 Millionen Möglichkeiten, es zu lassen, weil es ist aufwendig, wenn du es nicht so wie du machst in dualer Kombination mit einem Unternehmen, dann musst du es irgendwie neben dem Job machen und so, also und so weiter. Du hast es durchgezogen. Erzähl uns, wie kamst du der Entscheidung? Was genau war dein Thema? Und du bist jetzt zumindest so weit durch mit allem Geschriebenen, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Danke.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja,
Viele Fragen auf einmal, das macht man eigentlich nicht.
ich glaube, das ganze Thema der Promotion, um auch mal ehrlich zu sein, das wollte ich damals gar nicht. Also ich habe es von meinem damaligen Lehrstuhl, an dem ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich es angeboten bekommen und ich habe dann zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, ich habe jetzt echt so viel Theorie mitbekommen, ganz normal an der Uni studiert, mal nebenbei ein Praktikum und einen Werkstudentenjob gehabt, weil ich wollte in die Industrie raus und ich wollte jetzt endlich Geld verdienen. Und ich wollte verstehen, wie Sachen funktionieren und war richtig hungrig darauf und sah dann halt eben so ein Graduate-Programm oder so ein Trainee-Programm, wie es bei den großen Unternehmen angeboten wird, als den perfekten Einstieg für mich. Und war dann damals auch, weil ich sehr lange bei Siemens gearbeitet habe, in der engeren Auswahl, wo ich dann sozusagen gleich im ersten Termin mit der damaligen CEO von dem Segment und dem HR für Deutschland in einem Call saß und es hieß dann eigentlich, hey, du steigst jetzt bei uns ein und kommst als Graduate Student damit rein. Und das Spannende war, dieses Gespräch lief so schlecht. Das war wirklich, und ich habe bis jetzt wirklich in meinem Leben nur ein Interview dermaßen versammelt, und das war das. Und zu dem Zeitpunkt hat es enorm an mir genagt. Jetzt weiß ich, dass es genau der richtige Weg und die richtige Entscheidung war. Was hat eben aufgrund der Chemie, ich hätte damals in ihrem Team einsteigen sollen, hat es nicht funktioniert. Also es war einfach kein Match da. Und bis heute kann man das auch nicht erklären. Und das konnten wir alle im Raum nicht erklären, weil es lief ja auf dem Papier alles super. Aber es hat halt einfach nicht gematcht. Und dann dachte ich mir in dem Moment so, jetzt ist für mich das Thema Graduate eigentlich vorbei, und ich habe mir das bei den anderen Firmen angeschaut, wo dann erst im Oktober sozusagen dann wieder der Öffnungszeitpunkt war. Also ich habe im April meine Master beendet, und im Oktober wäre dann der Öffnungszeitraum gewesen für die nächsten Graduate Programs der Unternehmen. Habe ich gesagt, gut, dann chill ich jetzt erstmal, erhole mich davon. Mein Ego musste sich auch erholen. Das ist ja auch so ein Thema,
dem,
wo man ganz ehrlich sein muss, was natürlich an einem nagt. Und erhole mich davon und habe dann erstmal gesagt, ich reiß ein bisschen, schaue mich ein bisschen um. Habe aber gesagt, ich will da nicht zu sehr aus der Übung, und hatte immer mal wieder auch den Blick offen für ein paar Stellen. Es kommt auch meine Cousine gerade nach Hause, aber die weiß, dass ich in einem Podcast bin. Und hatte dann an einem Tag meinen Papa am Telefon, und der hat dann gesagt, du, jetzt schau doch einfach echt nochmal bei den Automobilfirmen nochmal auf die Stelle zwischendrin, vielleicht wird nochmal was ausgeschrieben. Und dann habe ich echt bei Mercedes einfach geöffnet, hatte ihn noch parallel am Telefon und bin dann aus irgendeinem Zufall auf das Thema der Promotion gekommen. Also das war wirklich nur, dass ich mich irgendwie verklickt hatte in der Navigation und hatte dann gesehen, dass genau an dem Tag oder sogar einen Tag vorher eine Stelle ausgeschrieben worden ist im Global Consulting bei Mercedes-Benz Van, wo es darum ging, Produktionen sich von Mercedes auf der Welt anzuschauen, Best Practices zu entwickeln und darauf basierend eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich dachte mir immer so, das kann doch nicht ein Doktorarbeitsthema sein. Also es ist ja mega cool, weil Promotionsstellen sind in der Regel, bitte erhöhen Sie die Steifigkeit von dieser Nickelschraube oder nickellegierten Schraubenkopf, der in einem von 10.000 Fahrzeugmodellen angewendet wird. Also Maschinenbau-Promotionen sind very niche. Und ich habe halt gesagt, ich will nicht der Experte werden im Bereich, weiß ich nicht, genau, aber vom Legierte.
Also deswegen, bitte um Entschuldigung, ja.
Also es ist wirklich so die Nische vom Nischenbereich. Es ist nicht so, als würde man über Aminosäuren im Proteinpulver schreiben, sondern es geht dann darum, dass man über die Aminosäure schreibt, die vom Körper nicht selbst hergestellt wird, nur über die Nahrung aufgenommen werden kann und aber auch nur 6 Stunden im Körper bleibt. Also so lautet dann ein Titel. Und der Titel war aber so schön formuliert und so offen, dass ich gesagt habe, hey, das finde ich richtig spannend, mich da reinzufuchsen, so eine Forschungslücke zu erarbeiten. Und dann habe ich echt, weil die Unterlagen ja schon ready waren, einfach mal abgesendet. Und am Montag kam dann der Call, der direkte Anruf, dass ich in die erste Runde eingeladen werde. Und dann habe ich mich da richtig festgebissen und gesagt, ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich mache doch noch einen Doktor, weil das Thema halt so nice klingt. Und diese Challenge, das auch noch mit Mercedes gemeinsam zu machen, für mich halt ein Traum war, der so zusammenkam.
Und für mich jetzt so spannend, nochmal wieder aus der rausgezoomten Perspektive das Ganze zu betrachten. Eine Masterarbeit an sich oder schon eine Bachelorarbeit an sich. Was ist deine Cousine versucht, ganz leise die Treppe hochzugehen? Bless her. Also das ist ja so eine, ich würde jetzt sagen, also es gehört viel dazu, aber eine sehr introvertierte Arbeit. Du musst dich in die Bücher vertiefen, in diese Nerd-Themen, egal ja, was du machst. Es ist auch sehr alleine. Du sitzt alleine vor deinem Laptop, du sitzt alleine in der Bib, keiner hilft dir beim Schreiben. Dann musst du das Ganze 1 Million Mal korrigieren. Und eine Doktorarbeit ist natürlich das Ganze mal 14, weil viel aufwendiger. Und auf der anderen Seite, und da haben wir auch noch gar nicht jetzt drüber geredet, das kommt gerne gleich auch noch, bist du ja so ein extrovertierter Content Creator, wo es nur ums Networken geht, wo es darum geht, die ganze Zeit draußen zu sein, neue Kontakte zu schließen. Ich glaube, du warst auch ja teilweise dann bei Motorsport-Events eingeladen, wo du halt kein Plus One gekriegt hast. Da musstest du auch deinen ganzen Content selber machen. Da bist du dann auch wieder darauf angewiesen, dass du outgoing bist, dass dir vielleicht jemand hilft oder was auch immer. Wie passen diese zwei gegenteilige, ja, Charakterarten zusammen?
Also du hast es wirklich super auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich bei einer Doktorarbeit geht. Weil ehrlich gesagt wusste ich das noch nicht, als ich damit begonnen habe, dass es eigentlich nur eine Auseinandersetzung mit sich selbst ist und seinem eigenen, Nietzsche sagt immer so mein Ich und mein Über-Ich und so weiter.
Ja.
Weil im Endeffekt ist es das auch. Also du wirst wie so ein Psychopath, weil du halt echt die ganze Zeit dich mit dir selbst auseinandersetzt und dich challenged. Reicht das jetzt? Ist es gut genug? Und wieso könnten diese Ergebnisse, die ich vielleicht gerade herausgearbeitet habe, doch eventuell falsch sein oder nicht in den richtigen Kontext gesetzt werden? Und auf diesen Punkt zu beschließen, man gibt jetzt ab. Deswegen gibt es ja auch Leute, die irgendwie 10 Jahre promovieren,
Ja.
weil du hast entweder den Professor, der sagt, du kannst noch nicht abgeben, oder du hast externe Faktoren, sei es dir fehlen gerade Fördergelder oder Prüfmittel oder Anlagen oder Proben und kannst noch nicht abgeben. Oder du selbst sagst für dich, das reicht noch nicht, ist noch nicht gut genug. Und diesen Selbstkampf mit sich selbst zu machen, und ich habe ja eben auch schon erwähnt, ich bin sehr ambitioniert in all dem, was ich mache, und ich wusste nicht, dass es am Endeffekt ein Kampf damit wird, dass ich mein eigenes Ego challengen muss und realisiere, dass Sachen auch mal gut genug sind, wenn sie eben nicht 100% sind, und diesen Perfektionismus abzulegen, der ja tatsächlich auch bei Frauen stärker veranlagt ist als bei Männern, und zu sagen, ey, 80% müssen jetzt auch reichen für so eine Erstabgabe, und dann lieber nochmal die 20% hole ich am Ende raus, weil dafür muss ich ja nochmal 80% reinstecken nach dem Pareto-Prinzip. Und somit habe ich sozusagen erstmal so mein inner Self gechallenged und gesagt, hey, das passt jetzt so, gebe ich ab. Und für mich war immer das Schöne daran, dass der Content mich komplett aus diesem Locked-In-Modus rausgeholt
Bubble
hat.
geholt hat.
Genau. Also das ist für mich die perfekte Balance, dass ich meine Social Competence nicht verliere. Und ich habe auch immer ganz klare Rules, also ich auch über meine Doktorarbeit spreche ich eigentlich auch nicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Meine Freunde dürfen mich ehrlich gesagt auch nicht darauf ansprechen. Die wissen, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Und da werde ich super nervös. Und mittlerweile ist es wieder entspannter, weil ich jetzt eben die Erstabgabe im Oktober hatte und somit auch gerade mal chillen kann, bis die
Ja,
Korrektur kommt.
ja.
Also sozusagen eigentlich habe ich die Möglichkeit, dadurch dem einen mal zu entfliehen, wieder ins Kreative zu gehen, soziale Kompetenzen zu stärken und dann wieder locked in zu gehen, um wieder an Projekten zu arbeiten, die eigentlich nur mich weiterbringen, weil die Doktorarbeit, die juckt niemanden. Also
Außer
weder da,
Mercedes.
außer Mercedes, aber auch die interessieren eher die Ergebnisse, die währenddessen rauskommen.
Ah ja, krass.
Also auch da sagt man eher, für die sind die Milestones interessanter. Also ein großer Teil von meiner Doktorarbeit im ersten Jahr war zum Beispiel eine Trendanalyse. Ich habe mir also angeschaut, weltweit für die nächsten Jahre 2035, welche Trends werden unsere Produktion beeinflussen. Und diese Zwischenergebnisse, die dann auch in einem Paper veröffentlicht worden sind, die sind dann von Unternehmen natürlich nochmal spannender als im Endeffekt ein Manuskript, wo theoretische Vorgehensweisen kombiniert mit speziellen Ergebnissen hervorgestellt werden.
Abgegeben im Oktober. Wie geht's jetzt weiter?
Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich voll in die Selbstständigkeit zu begeben seit Anfang des Jahres. Also das ganze Thema Corporate hat sich für mich in dem Jahr erstmal erledigt. Ich kann noch nicht sagen, wie es nächstes Jahr ausschaut, aber aktuell hat mich das einfach mehr gereizt. Die Zeit, die mir jetzt zur Verfügung steht, die jetzt mit der Doktorarbeit von 40 bis 60 Stunden der Woche, ehrlich gesagt, jetzt mal wegfällt, stärker dem Thema Impact nachzugehen. Also ich, ja.
Bist du aber jetzt bereits promoviert? Bist du Dr. Duchamp?
Noch nicht. Das ist die Erstabgabe im Oktober und man wartet dann auf die Korrektur und hat aber dann nach der Korrektur, je nachdem wie viele Korrekturschleifen auf einen zukommen, auf jeden Fall nochmal eine Verteidigung, wo
Ja.
man dann dem Prüfungsausschuss gegenübersteht und seinem Erst- und Zweitkorrektor, und danach wird die Doktorurkunde verliehen. Also
Got
so ein
it. Und das kann
Prozess.
dann locker noch mal ein Jahr dauern, oder?
Ich hoffe nicht, aber es kann auf jeden Fall dauern, weil da stecke ich nicht mehr mit meiner Kontrolle drin.
Ja, klar.
Ja.
Ja, cool. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden virtuell mitfeiern, wenn es soweit ist und du DR noch vor deinen Namen setzen kannst. Auch ein Faktor als Frau in jedem Business kommt mit Glaubwürdigkeit, kommt mit Kredibilität. Also das wird auf jeden Fall bestimmt noch einen
Ja.
Unterschied machen. Und dann lass uns jetzt aber gerne nochmal auf deine Content Creation eingehen, weil die hast du dir ja gefühlt auch wirklich aus dem Nichts aufgebaut und auf ein Level gehoben, von dem ja viele, die in den Bereich gerne würden, und das ist ja auch, ich habe noch gehört, irgendwie 40% aller heutigen Abiturienten geben an, als Berufswunsch Content Creator sein zu wollen.
Echt?
Offen ist es crazy. So viele schaffen es natürlich nicht, aber es ist ein riesengroßes Ding und du hast innerhalb von 3 Jahren, ich habe noch mal nachgeschaut, ich kann es gar nicht glauben, jetzt, was bist du, 180.000, 160.000 Follower auf Instagram alleine, du hast natürlich noch TikTok, du baust auch LinkedIn gerade auf, dir einfach deine eigene Karriere geschaffen. Was ist deine Vision für deinen eigenen Channel? Was ist da so dein Nordstern?
Ja, das ist auch wieder eine super Frage, Lisa. Ich finde immer, das macht vor allem Spaß, so Interviews und Podcasts mit dabei zu sein, was ich ja auch gar nicht so oft mache, ehrlich gesagt. Wenn man halt mit Leuten spricht, die auch wirklich wissen, was eigentlich so abgeht bei einem. Und ich persönlich realisiere das immer nicht. Deswegen finde ich das immer schön, wenn man von außen so ein bisschen da gechallenged wird und sich eigentlich nochmal die Fragen stellt, wohin geht es jetzt eigentlich die Reise? Also ich bin, und das ist natürlich auch meinem Hintergrund geschuldet als Ingenieurin, ich bin sehr analytisch und sehr strategisch in all dem, was ich mache. Also die Kreativität wird immer gebündelt mit System. Und somit habe ich dann eben auch für auch meine eigene Brand einen ganz klaren Nordstern, dass ich weiterhin Impact machen möchte. Also egal in welcher Form der ausschaut, sei es eben im Mentoring Club, dass da auch der Social Media Channel weiter wächst, wo wir aktuell bei 6.000 Follower sind, oder eben meine eigene Brand, wie du auch gerade gesagt hast, auf Instagram, da sind es, glaube ich, gerade so über 190.000, LinkedIn über 8.000 und jetzt TikTok auch über 15.000 und YouTube habe ich jetzt auch noch angefangen. Also ich versuche über verschiedene Plattformen, verschiedene Zielgruppen zu erreichen und im Endeffekt möchte ich eigentlich, und das ist seit Day One, educate, inspire, empower. Also ich möchte immer einen Content rausbringen, das mal mehr, mal weniger, der auf jeden Fall Bildungsmehrwert schafft, einfach abgeholt, sei es im Bereich Personal Branding, wie starte ich damit oder wie werde ich sichtbar oder wie wähle ich ein Studium aus, das zu mir passt, bis hin zum Thema inspirieren. Ich liebe es im Norm ja auch einfach nur ästhetische Visuals zu erstellen von Events oder halt eben auch zu empowern, um einfach mal so ein paar Vorurteile aufzubrechen, indem ich meinen eigenen Werdegang in Kontrast setze mit dem, was unsere Gesellschaft noch als Bild eventuell hat. Das sind so die drei Visionen und das möchte ich ganz groß machen. Und persönlich ist mein Ziel eigentlich auch sehr viel im Bereich Förderung zu machen von jungen Talenten, weshalb ihr E-Club aktuell mein wichtigstes Projekt ist, wo ich hinkommen möchte, dass wir wirklich die größte, diverse Community der Welt werden für Leute, die in den Automobil- und Motorsportbereich einsteigen wollen und uns Automobilmarken auch als Talentpool sehen. Das bedeutet, man realisiert, hey, wenn ich die schlauesten und passioniertesten Menschen für mein Unternehmen heranbringen möchte und aufbauen möchte, dann kann ich beim IAI Club genau diese Person auch finden. Weil das sind Leute, die eben selbst die freiwillig in Bildung investieren und in ihr eigenes Network. Und dafür zahlen, damit sie Zugang erhalten zu einem Network, zu einer eigenen Weiterbildung, zu einem Growth-Faktor, zu den Gästen und Gästinnen, die ich mit reinbringe. Und das ist eher so das, wo ich sage, wenn wir das schaffen, den Status aufzubauen, dass wir das Nachwuchstalente-Pool werden für BMW, für Porsche, für Audi, für Firmen im Ausland, für Softwareunternehmen, weil Autos ja eben auch Softwarefahrzeuge werden und auch schon sind, dann habe ich das geschafft. Und Stefanie musste nicht im Vordergrund stehen. Mein Ich und mein Über-Ich habe ich dann mit meiner Doktorarbeit verwirklicht. Also da muss ich nicht nochmal den Applaus außen suchen, sondern ich möchte, dass ihr I das aus eigener Kraft schafft mit dem Namen dahinter.
Ist EIE paid oder for free? Wie kann man da teilwerden?
Also es ist im ersten Jahr for free gewesen und dann auch, als ich das erste Mal das Businessmodell gelauncht habe, dass ich sage, hey, wir haben eine eigene App, wo du dich 24/7 einfach einloggst und mit den Leuten schreiben kannst, weltweit dich connecten kannst. Wir haben einen AI-Algorithmus dahinter, der zeigt, wo sind eventuell Members, die in deiner Stadt leben oder in deinem Heimatland, sodass du dich mit denen auch connecten kannst direkt. Mit den ganzen Ressourcen habe ich es am Anfang auch nochmal kostenfrei angeboten, weil ich auch noch nicht wusste, ob die Leute genau das wollen und ob das auch tatsächlich denen den Mehrwert hat, den ich erarbeitet hatte gemeinsam mit dem Team. Und mittlerweile sind wir paid. Wir sind ein Subscription-Modell. Ich glaube daran, dass die 10 Jahre, die ich in die Branche gebraucht habe, verkürzt werden können mit den Ressourcen und Anleitungen und der Community in unter 6 Monaten. Das bedeutet, wir haben 6 Month Minimum Term Membership mit 85 € im Monat als Mitglied, um damit einzusteigen und Member zu werden. Und das ist eigentlich sozusagen ja auch das einzige Businessmodell dahinter, wo paid verlangt wird. Und hinzu kommt, dass wir eben selbst in der Community auch jetzt mit über 117 Mitgliedern weltweit, die ja eben jetzt auch, wie schon gesagt, historisch gewachsen sind, das Ziel verfolgen, eigentlich alle Leute zu stärken. Also wir suchen auch für jeden eine Lösung, finanziell gesehen, sodass eben auch jeder, der daran teilhaben möchte, daran teilhaben kann.
Wahnsinnig smartes, starkes, gutes Modell. Ich hoffe natürlich, es kommen noch viel mehr Members dazu. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Satz, den du gesagt hast, auf die Frage, wie es jetzt weitergeht, nachdem du im Oktober deine Doktorarbeit abgegeben hast. Du meintest nämlich, ja, jetzt habe ich ganz viel Zeit, mich mit Head First in meine Selbstständigkeit zu schmeißen. Und es ist noch mal was ganz anderes, selbstständig zu sein, als in einem festen System zu stecken, wie zum Beispiel Bachelor, Master, PhD. Das sind ganz andere Herausforderungen. Man muss ganz anders denken. Man muss ja Challenges anders tackeln. Man hat auch ganz andere Herausforderungen, die man eben in so einem festen System irgendwie nicht hat. Wie ist da deine Erfahrung? Wie siehst du das Thema Selbstständigkeit? Was sind deine größten Herausforderungen vielleicht?
Also
Teile mal.
ich hatte am Anfang schon Angst, weil ich komme eben auch von diesem Glaubenssatz, dass du weißt, hey, du brauchst einen sicheren Job und jetzt bist du doch so gut ausgebildet und kriegst doch überall in der Automobilbranche auf jeden Fall eine Einstiegsposition. Und dann dachte ich mir, jetzt entscheide ich mich aber tatsächlich wirklich dafür, erstmal dem Thema Impact und Purpose mehr Raum zu geben als finanzielle Sicherheit. Und habe dann eben gesagt, komm, und im Notfall, also ich habe dann auch tatsächlich Plan B durchgespielt, weil natürlich auch mein Kopf und eben mein Gehirn mir sagen wollte, oh nee, was ist, wenn es schief geht? Habe ich gesagt, gut, Plan B ist, ich ziehe bei Mama ein, ich suche mir einen sicheren Job wieder in der Automobilbranche in Deutschland und verdiene meine 5K Bruttoeinstiegsgehalt. Da habe ich gesagt, dieser Plan B ist eigentlich ganz geil. Und wenn das einmal klar wird, dass das Thema der sichere Ausbildung in der Tasche zu haben, eine abgeschlossene Ausbildung, abgeschlossenes Studium mit einem Lebenslauf, der vernünftig aufgebaut ist, diese Sicherheit, hat dann halt eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, I give it a try. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und man muss es einfach machen, man muss einfach da rausgehen. Und ich hatte keine Kunden an der Hand, ich hatte kein Fixed Retainer-Vertrag, sondern ich bin einfach wirklich rausgegangen, habe gesagt, ich mache das, worin ich jetzt am besten bin und Leidenschaft dafür habe, und das ist Impact, egal in welcher Form, und helfen und dabei helfen, Brands mit der Gen Z zu verbinden. Und die größte Herausforderung ist eigentlich dabei eigentlich nur, dass man weiterhin an sich glaubt. Weil ich glaube, dass die Selbstständigkeit, die eröffnet natürlich viele Möglichkeiten und du kannst den ganzen Tag damit verbringen, Strategien zu erarbeiten oder Kaltakquise zu machen oder dich in Zahlen und Daten und Buchhaltung verirren. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass man jeden Tag aufsteht und weiterhin an sich glaubt. Und das habe ich seit ja, Dezember, seitdem ich eben auch selbstständig bin, auch gemacht. Und sehe da auch erstmal, ja, bin mega happy, dass es dementsprechend auch funktioniert und dass ich das in der Form auch machen kann. Aber bin auch natürlich, wie schon gesagt, mit dem Thema Plan B, habe ich mich damit auch auseinandergesetzt.
Wie machst du Akquise?
Ich mache tatsächlich keine Akquise. So. Das sind, es ist ein Privileg, dass ich gesagt habe, become so visible that brands want to work with you. Weil ich immer gesagt habe, am Ende des Tages, und das hat mit meinem Content eigentlich von Anfang an begonnen, ich habe gesagt, dass ich möchte kein klassischer Influencer werden. Also ich möchte mich nicht verkaufen für Produkte, sondern ich möchte mit Marken zusammenarbeiten, die mit mir auf der gleichen Mission sind, wo wir Projekte umsetzen können, die Impact haben und die nicht getrieben sind auf, ich halte jetzt einen neuen Rasierer in die Kamera und sagt mit dem Code Steffi 10 kriegt ihr 10% off. Und somit hat es eigentlich damals auch geführt, dass ich aus dem Management rausgegangen bin. Und ich war mal kurz in dem Management tatsächlich auch drin und gesagt habe, ich gehe aus dem Management raus, sondern schaue selbst, dass ich einfach das an Content rausproduziere, was auch eben für die Brands, die mit mir zusammenarbeiten wollen, genau das ist, was sie auch toll finden. Und das hat mich immer in die Position gebracht, dass ich mich nicht verkaufen musste, sondern dass ich eigentlich nur daran arbeiten muss, dass ich jeden Tag visible bin. Online und offline Networking enorm stark bespiele. Sei es halt eben, man connectet sich online mit Leuten und bleibt im Austausch oder offline. Das ist das Wichtigste, dass man ein Netzwerk hat natürlich. Aber wie schon gesagt, ich sage immer, das sind so drei Sachen. Das ist A, Positionierung, sich in der Nische positionieren. Thema B, Visibility, offline und online und Nummer drei, Targeting. Dass man genau weiß, wen will man am Ende des Tages ansprechen. Und ich weiß genau, strategisch gesehen, mit Instagram erreiche ich B2B und B2C, wobei B2C größer ist. Mit LinkedIn erreiche ich ganz klassisch B2B. Und deswegen möchte ich mich eben von Instagram, von der Content Creatorin hin zu LinkedIn, zur Entrepreneurin, auch da nochmal ganz anders positionieren und das eben auch ganz anders für Brands auf Augenhöhe kommunizieren. Dass sie hier nicht mit einem Influencer zusammenarbeiten, sondern mit einer Ingenieurin, turned Marketeer. Und das ist eigentlich tatsächlich wie dann auch das ganze Thema Projekte und Kooperation zustande kommt. Also Kaltakquise und Outreach hat bei mir noch nicht funktioniert. Ich habe dafür die Energy nicht. Ich mag das auch einfach nicht. Also da läuft mir wirklich. Ich kann das auch nicht für mich selbst. Ich bräuchte dafür immer einen Manager, der mich da positioniert und verkauft, weil ich immer sage, ich will mit Leuten zusammenarbeiten, die Bock haben auf mich und die Bock haben auf die Projekte, die ich mache. Und bin da sehr emotional behaftet, an meinem Impact.
Verstehe ich, ja, ist doch gut. Spannend auf jeden Fall. Ja, und mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt uns ganz schön verquatscht. Wir haben ja noch drei Kategorien übrig und die Stunde ist schon fast voll. Aber wir kriegen das hin. Wir machen eine schnelle Kategoriedurchlauf. Du darfst blind wählen hier aus den Bubbles, wie wir weitermachen. Du darfst
Nice.
eine picken.
Dann gerne die in der Mitte.
In der Mitte haben wir, ich bin gespannt, was da rauskommt, der Head Coach. Wer oder vielleicht auch was kann ein Mensch sein, eine Gruppe von Menschen, vielleicht ein Sport, vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Hobby, das du hast, agiert, fungiert in deinem Leben wie ein Head Coach, ein guter Head Coach für einen Sportler.
Ja, um es da kurz zu fassen, Nummer eins, meine Familie und meine Freunde, wobei ich Freunde sogar noch an erste Stelle setzen wollte, weil die enormst an einen glauben und mit denen habe ich eine neue Familie gewonnen und die das vielleicht hören, die wissen auch gerade genau, wer gemeint ist, weil die mich enormst challengen und wenn ich sage, ich schaffe eins, sagen die, du schaffst drei und wir helfen dir dabei. Nummer zwei, ich habe einen Mental Coach, einen Mindset Coach und einen Business Coach. Das
Spannend.
bedeutet, ich arbeite auch wirklich strategisch, also mit meinem Mindset, mit Leuten professionell zusammen. Nummer drei, ganz klar, meine Gesundheit, mental und physisch. Also ich mache fast jeden Tag Sport in irgendeiner Form und meditiere. Das sind wirklich ein System an Routinen und mentalen und physischen Geschichten, die ich wirklich von Anfang an mit drin habe, die auch vor allem die Promotion ermöglicht haben, sonst wäre ich nämlich daran zerbrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das ist es, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich Nummer vier, die Sachen, die ich konsumiere. Ich konsumiere enorm viele Podcasts im Bereich Mindset, entweder ein Meditationspodcast. Ich höre mir sehr viel an im Bereich auch Politik und Wirtschaft und versuche eben wirklich darüber neue Inputs zu bekommen und lese sehr, sehr viel im Bereich Self-Development. Also ich würde sagen, die vier Sachen sind meine Coaches.
Ja, heftiges Coach-Network, mega. Mich interessiert spontan am meisten, was du mit deinem Mental und mit deinem Business-Coach so für Themen bearbeitest.
Also mein Mindset-Coach, der im Endeffekt eigentlich nichts anderes macht, außer der hilft eigentlich, Businesses zu skalieren. Also der selbst, ich weiß, er ist ein Mindset-Coach, weil das ist im Endeffekt ein Mindset-Thema, aber er ist im Endeffekt eigentlich ein Business-Coach im Bereich Skalierung. Er hilft dir also, wenn du zum Beispiel 10.000 im Monat machst, wie du hoch zu 50.000 kommst und eben deine mentalen Hürden eben beseitigst und sozusagen wie The Mountain Is You, das bekannte Buch, keine Selbstsabotage betreibst und an dich glaubst und Limiting Beliefs bekämpft. Und den sehe ich in der Regel, wenn es klappt, einmal die Woche. Dann spreche ich mit ihm über meine Ziele, wie es mir persönlich privat geht, weil es geht halt vor allem um mich selbst, dass ich selbst die Version bin, heute schon, die ich morgen brauche. Und mein Business Coach, der ist jemand, der sehr, sehr lange Erfahrung hat in der Automobilbranche, und selbst eben auch im Vorstand bzw. Aufsichtsrat von entsprechenden Firmen sitzt. Und mit mir nichts anderes macht, außer das ganze Thema Business aufzuziehen, sodass es eben auch sustainable wird und eben nicht von mir als Personenmarke abhängig ist, sondern wirklich ein Unternehmen dahinter aufgebaut wird, wo untereinander Synergien geschaffen werden. Mit dem arbeite ich jetzt auch erst seit 2 Monaten in dem Rahmen zusammen. Deswegen ist es auch eine Entwicklung, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Aber das Thema Coaching und Mentor, weil ich eben selbst Mentor für jemand anderen bin und auch mein Leben lang immer mal wieder einen Mentor hatte, weiß ich, dass das Powerfulste ist, was man überhaupt machen kann, dass man sich Leute ranholt, die nichts anderes machen, außer einen zu challengen. Also das ist jedes Mal wirklich der Input-Faktor, wo ich sage, egal was im Leben ist, jede Person, die einen Mentor hat, kann diese nicht missen. Das ist der Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht als Frau im Corporate-Bereich, als ich eben bei Mercedes eine Mentorin hatte, bei Siemens einen Mentor hatte, oder eben, würde ich schon fast sagen, mein Mathelehrer damals, das sind Leute, die dich enorm pushen und Sachen beschleunigen.
Wie hast du die beiden Coaches gefunden?
Der Mindset Coach, der hat mich gefunden. Also das ist das Schöne daran. War in Barcelona auf einem Event im Norsken. Norsken ist eine Foundation gegründet, unter anderem von dem Entwickler von Klarna. Und das unterstützt Startups, die für Sustainable Impact sind. Und die hatten ein Event, wo ich mit dabei war. Und er war mit dabei und wir hatten uns direkt über das Thema 5 AM Club unterhalten. Und er hat gesagt, er meditiert jeden Morgen eine Stunde. Und
Wow.
hat mir auch seine Lebensgeschichte erzählt, wo ich dann auch wirklich gesagt habe, Wahnsinn, das macht einen so stark in dem jungen Alter, ich glaube, es ist Anfang 30, schon so viel durchgemacht haben zu müssen. Komme doch aus Südamerika und habe ich dann für mich erkannt, wahnsinnig inspirierende Person. Und mit ihm habe ich mich dann auch nochmal auf einen Kaffee getroffen und er dann eben angeboten, dass er sieht, dass in meinem Bereich, was ich mache, so viel Drive dahinter steckt. Und gleichzeitig aber auch, und das ist eben auch jedem geschuldet, der halt, es kommt viel aus Kindheit und aus Environment und mit wem du umgeben
Ja.
bist, dass man halt trotzdem auch limiting beliefs hat, egal wie weit man schon im Leben ist, dass es trotzdem nochmal Sachen gibt, wo man sich selbst sabotiert oder prokrastiniert. Und er dann eben gesagt, er würde mir gerne dabei helfen. Und so hat das dann angefangen, vor über einem halben Jahr. Und beim Business Coach, da bin ich auf ihn zugekommen, weil den kenne ich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und immer wieder, wenn ich mit ihm gesprochen hatte, auf Veranstaltungen, blieb mir im Hinterkopf wirklich, was für ein Macher und, und was für ein Frauenförderer und wahnsinnig, wahnsinnig inspirierende Person und hat mich so schnell beeinflusst und so schnell zum Nachdenken gebracht. Und dann an einem Tag später war ich bei der Massage, weil ich eben auch sehr viel für meine Gesundheit tue, war ich dann bei der Lymphdrainage, was ich sehr viel mache, nachdem ich auch viel im Flugzeug sitze. Und dann kam mir echt der Gedanke in den Kopf geschossen, ich muss jetzt ein Outreach machen und anfragen, ob er mein Mentor werden möchte im Bereich, also für die Unternehmen und eben für mich als Person. Und ja, er hat sich dann geehrt gefühlt, was mich sehr beeindruckt und gehumbelt hat, und hat gesagt, klar, macht er.
Mega. Du hast noch gesagt, ich glaube, Säule 4 war Sport. Was für Sport machst du?
Ich mache eigentlich alles, worauf ich gerade Bock habe. Also ich schaue jeden Morgen, ob ich gerade Lust habe, irgendwie eine Runde laufen zu gehen oder ins Gym zu gehen oder mir eine Pilates-Class zu buchen, oder einfach nur spazieren zu gehen für 2, 3 Stunden, um den Kopf frei zu bekommen. Ich mache eigentlich alles 360 Grad. Ich gehe mit auf ein Volleyballfeld, gehe mit auf den Tenniscourt. Worauf ich gerade eigentlich Lust habe. Und habe keine feste Routine, weil das eben unser Lifestyle, wir haben ja den gleichen Lifestyle eben wenig erlaubt. Und schaue deswegen jeden Tag einfach, dass ich was mache, was mir Spaß macht und mich so ein bisschen auspowert. Und heute habe ich 30 Minuten Kraft trainiert und 30 Minuten auf dem Laufband. Dann eben unser Interview vorbereitet und mir ein paar Gedanken gemacht und mir ein bisschen überlegt und auch Folgen von dir nochmal angehört. Ich hatte damals die Folge mit Carrie Schneider schon angehört. Ich war es auch schon länger her. Und da habe ich gesagt, komm, gehe ich nochmal durch und bereite mich nochmal ein bisschen vor. So richtig wie in der Schule.
Herrlich. Und bist du aber so, du hast vorhin einmal 5 AM Club gesagt, stehst du so derbe früh auf und hast dann immer, egal wo du eben bist, aber 2 Stunden für dich, in denen du eben diesen Sport einbaust? Oder wie läuft das? Klang schon ein bisschen nach Routine. Flexibler Routine.
Es ist eine flexible Routine. Also in dem Moment, wo ich daheim bin, bin ich komplett locked in. Da ist die Routine einfach ein Mechanismus, der funktioniert, mit dem Frühaufstehen. Ich stehe nicht um 5 Uhr morgens auf. Ich habe tatsächlich keinen Wecker. Also ich habe so viel Schlaf, wie ich brauche, was ein Privileg ist, was ich nicht mal wusste, dass das eigentlich das größte Privileg ist ever, dass ich keinen Wecker
Spannend.
habe, sondern ich versuche, um 10 Uhr abends schlafen zu gehen. Das ist mein Ziel. Wird leider ab und zu mal 11 Uhr oder sogar 11:30 Uhr, vor allem wenn ich auch noch arbeiten muss oder gerade bei einem Event bin. Und dann schlafe ich einfach so lange, wie ich brauche. Und
Sehr
während der
schön.
Doktorarbeit hatte ich so einen 6 AM Club, weil der Tag einfach viel Input hatte. Jetzt mittlerweile stehe ich gerne mal um 6 auf, aber eben alles von selbst. Ansonsten ist es eher so 7 Uhr und mache dann auch wirklich die ersten 5 Stunden des Tages gehören mir und meinen Zielen und Träumen. Also ich mache die ersten 5 Stunden des Tages nichts anderes, außer Podcast hören, mich weiterbilden, an Projekten arbeiten, brainstormen, mache 1,5 Stunden Sport in der Regel und fange dann so ab in der Regel 13 Uhr an, tief, also es sind sogar 6 Stunden oder 7 Stunden. Mit so 13 Uhr kommen dann solche Sachen wie Calls und wichtige E-Mails, die gemacht werden müssen, die jetzt aber nicht unbedingt mich als Person und mich als Business weiterbringen. Und deswegen sage ich immer, own your morning und die ersten Stunden gehören mir, dass egal was danach noch kommt, was auch fremdgesteuert ist, mit lauter Calls und Terminen und Projekten, dass ich die dann auch machen kann.
Spannend. Hätte ich nicht gedacht, ohne Wecker. Aber geil, wenn man ja das abends hinkriegt,
Voll
dann macht
drin.
man natürlich pünktlich in Anführungsstrichen am nächsten Morgen wieder auf. Vielen Dank. Cooler Head Coach. Wie geht's weiter?
Dann gerne links von dir oder links von mir. Ja, gerne.
Diese. Wir haben deinen Einwurf. Dein Thema deiner freien Wahl, das einer Bühne bedarf.
Ja, für
So
mich
ziemlich.
würde natürlich auch in dem Bereich interessieren, Lisa, wie es dir in dieser Branche so geht und was eigentlich deine Mission ist und dein großer Impact. Deswegen würde ich tatsächlich sehr gerne dir die Bühne mal geben.
Spannend, das hatten wir auch noch nie. Ich habe vor Jahren mal im Zuge tatsächlich eines Trial-Runs einer Freundin, die ihr eigenes Startup gründen wollte, die sind heute wahnsinnig erfolgreich. Ein Unthink heißen sie. Und die wollten, ja, whatever sie machen wollten. Auf jeden Fall haben wir da in einer Learning-Session unseren Ikigai das erste Mal bestimmt. Und wir hatten so voll Zeitdruck und waren zu spät. Und die meinten dann so, ja, schreib das mal auf. Und ich war schon so, oh, jetzt kommt hier eh nichts raus. Und Ich empfehle jedem mal, dieses Ikigai-System auszuprobieren, weil das für mich so erleuchtend war. Es war für mich auch damals eine ganz schwere Phase. Und mein Satz, man kriegt ja am Ende einen Satz aus diesem Ikigai-Konzept heraus, der hieß: To help women reach higher through and with the tool of sports. Und das ist wirklich, das ist das, was mein Herz zum Schlagen bringt und was das Feuer weiter anfacht. In unserem Gespräch jetzt ist mir auch klar geworden, dass ich auf jeden Fall nicht diese analytische, oder ich weiß das sowieso, aber es ist mir jetzt nochmal wie ein Spiegel stärker vorgehalten worden, dass ich diese analytische Komponente überhaupt nicht so habe. Und die weiß ich auch, fehlt mir total, diese ganze emotionslose Datenanalyse, die einen einfach auch mega smart und gut leiten kann, die mir aber helfen würde, diesen Impact stärker auszuleben und dieses Ziel viel besser zu erreichen. Aber ja, ich bin ganz fest der Meinung, dass man Frauen im Sport braucht, egal auf welcher Bühne, damit andere Frauen denken, ich kann das auch. Und ich merke das immer wieder, dass das Selbstbewusstsein der größte Bremsfaktor ist für junge Frauen, egal was sich zuzutrauen. Und ich hasse das. Und auch gar nicht für junge Frauen. Es gibt auch 45-jährige Frauen, mit denen ich genau das gleiche Gespräch führe wie mit einer 18-jährigen Berufseinsteigerin. Und das ist ja ein großer Fuel Factor für alles, was ich tue. Und der mir auch teilweise vielleicht auch sogar ungesund, aber die Möglichkeit gibt, durchzuhalten, mir Resilienz gibt, Hartnäckigkeit, Tenacity ist eins meiner Charaktereigenschaften, die ich am wichtigsten finde. Ja, und deswegen beiße ich mich in dieser Branche durch, die mega tough ist, die bis heute unfassbar sexistisch ist. Und ich bin eine weiße Frau, deswegen habe ich ganz viele Faktoren nicht, die dir bestimmt zusätzlich zu allem noch entgegenkommen in STEM, im Sport. Aber ja, es ist sexistisch, es ist bis heute ein, wie sagt man, ein Boys Club und ein Bro Club. Und ich weiß auch, das habe ich auch noch nie öffentlich gesagt, aber ich weiß auch ganz klar, dass ich irgendwann den Switch machen werde von Moderation hin zu irgendeiner Management-Entscheidungsposition. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen soll. Ich fange jetzt gerade so an oder habe schon seit ein, zwei Jahren angefangen, die ersten Schritte in die Richtung zu gehen, weil ich weiß, dass wenn ich einen Impact haben möchte, dann muss ich dahin, wo Entscheidungen getroffen werden. Dann muss ich in das Machtzentrum. Und das ist eben ein Teil der Medaille, als Frau einfach in der Öffentlichkeit präsent zu sein und so vielleicht andere, die das sehen, zu inspirieren. Aber die Musik spielt woanders. Da muss man in den Maschinenraum, um in deinen Worten zu bleiben. Und da bin ich eben noch nicht.
Oh, super stark, Lisa, und sehr inspirierend. Deswegen war das für mich echt eine Dankbarkeit, als du zugesagt hast als Gast für die Paddock Conversation EAI Club. Ich hätte da noch gern die Nachfrage für all die da draußen, die vielleicht noch nicht von Ikigai gehört haben aus der japanischen Philosophie. Wie würdest du es zusammenfassen und wie kann denn eventuell jeder selbst dann Ikigai herausfinden?
Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt, damit ich es richtig sagen kann. Also Ikigai ist ein genau japanisches Konzept, das dich zu deinem Life Purpose bringen soll. Und das klingt natürlich so groß, aber es ist so spannend einfach runtergebrochen. Es sind vier Kreise. Ich lese jetzt hier gerade ab. In der Mitte steht Ikigai. Und der erste Kreis ist, du sollst dir aufschreiben, what you love. Der zweite Kreis ist, what the world needs. Der dritte Kreis ist, what you can be paid for. Und der vierte Kreis ist, what you're good at. Und so wie du vorhin gesagt hast, man bricht einfach alles runter und denkt überhaupt nicht an das große Ganze, sondern beantwortet einfach frei aus dem Bauch heraus eine Frage nach der nächsten. Und dann gibt es natürlich Überschneidungen der Kreise. Das sind Mission, Vocation, also Berufung, Profession und Passion. Ja, und so gehst du da Schritt für Schritt weiter. Ich glaube, das gibt es auch Anleitungen noch online. Vielleicht überspringe ich da jetzt auch gerade einen Schritt. Aber ja, so kommt man eben an seinen finalen Satz. Und für mich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das für jeden so erhellend war, aber für mich war das eben eine stressige Situation in dem Moment. Und der Satz war aber so perfekt und so einschlägig. Das war, glaube ich, vor 6 Jahren während Covid, als wir das gemacht haben. Und ich habe das bis heute nicht vergessen. Und das hilft mir manchmal, Entscheidungen zu treffen und eben durchzuhalten und so. Deswegen auf jeden Fall mal reinfuchsen. Es gibt auch ein cooles Buch. Da macht man die Übung sozusagen nicht, aber lernt so ein bisschen das Mindset und kann
Mega
ich sehr
stark.
empfehlen. Hast du ein Ikigai mal gemacht für dich?
Ja, für mich kam das Ikigai, bevor ich mit Social Media begonnen habe. Also das war genau das Gleiche. Ich habe mit der Promotion angefangen und bin leider mental ein bisschen down gegangen, weil es sehr, sehr viel Druck auf einmal war und ich mich sehr stark reingesteigert habe mit Imposter kombiniert mit Perfektionismus. Und dann noch wenig Sichtbarkeit. Also es war eine ganz tödliche Mischung für jemanden, der jung einsteigt. Und Ikigai hat dann mir eigentlich geholfen, in all dem, was ich mache, den Sinn zu sehen. Und die Doktorarbeit dann auch mit zu beenden, das kann man eigentlich in der Seite auch wirklich noch mit hinzufügen. Weil ich eben gemerkt habe, dass mein Purpose ist eben auch, jungen Menschen helfen. Und vielleicht das Rollenbild zu sein, was sie damals oder was auch mir gefehlt hat. Dass man einfach vorangeht und damit den Weg für andere ebnet.
Ja, geil. Also guter Input. Ikigai, große Empfehlung. Vielen Dank. Spannender Einwurf. Das hatten wir so auch noch nie. Interessant. You flipped the script, aber das ist alles erlaubt. Aber eine Kategorie haben wir noch. Das ist das Shootout. Ich habe eine kleine Schnellfragenrunde vorbereitet. Ich muss eigentlich aufhören, das Schnellfragenrunde zu nennen. Ich freue mich natürlich immer, wenn du ein bisschen erklärst, wie du zu deiner Antwort kommst. Also du darfst es kurz und knackig halten, du darfst aber gerne auch ein bisschen ausführen. Bist du bereit?
Ja.
Lieber alleine an einer Doktorarbeit arbeiten oder draußen Content machen?
Das ist überhaupt gar keine schnelle
Nee.
Fragerunde. Ich muss ganz
Du bist
ehrlich sagen,
wirklich richtig
beides.
gestresst,
Das
ja.
geht. Ich liebe beides. Ja.
Ja, ist in Ordnung. Es geht ja auch. Es können mehrere Sachen, or two things can be true at the same time. So.
Ja.
Was ist dein größtes Vorurteil oder war über die Creator Bubble?
Gute Frage. Dass jeder Creator da draußen schon Follower hatte, als er angefangen hat. Also mein Kopf ging einfach nicht rein, dass jeder mit null gestartet hat.
Ja,
Und das war
stimmt.
mein Vorurteil, dass ich ja nun ein kleiner Anfänger bin und alle da draußen sind ja schon Creator gewesen von Anfang an. Dass jeder startet mit null. Das war
Ja.
wirklich der größte
Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen, weil wirklich innerhalb von 3 Jahren hast du ja diesen Schritt, diesen Riesensprung geschafft. Was war da, würdest du sagen, ein schnelles Geheimnis?
Schnell geht tatsächlich nichts, deswegen das Geheimnis ist eigentlich Consistency. Egal, was man da draußen macht, egal, ob es Sport ist, Ernährungsumstellung und ein Hobby erlernen, wenn man es jeden Tag übt und jeden Tag dran bleibt, dann kann man nicht anders außer gewinnen am Ende des Tages. Und it won't happen overnight, but when it happens overnight. Und bei Instagram ist es genau das, wenn der Algorithmus dich einmal im Trigger hat, dann läuft es bei dir wahnsinnig, dass es verrückt ist. Und somit habe ich für 1000 Follower habe ich 6 Monate gebraucht und ich habe fast jeden Tag gepostet und I did show up for myself. Und dann ab dem 1. Oktober bis zum 30. Oktober habe ich nicht nur einmal am Tag gepostet, sondern gesagt, ich poste sogar dreimal am Tag und davon eben auch zweimal off the grid, so war das damals, also auch wirklich mit
Das
neuen
gibt's heute nicht
Leuten.
mehr, ne?
Das gibt es heute nicht mehr, aber damals 9 Leuten ausgespielt, heutzutage nennt sich das Test Reels. Und habe das wirklich durchgezogen von 1. bis 31. Oktober und bin dann 30.000 Follower gewachsen. Also da Consistency und Quantity waren im Endeffekt das, aber der Algorithmus war davor auch schon warm trainiert.
Welches Motorsport-Event war bis jetzt dein Liebstes?
Ach, es ist so schwer zu sagen, ehrlich gesagt.
Du darfst auch deine Top 3 nennen.
Ich muss sagen, Top Number One war Porsche 24-Hour Daytona. Vor 2 Jahren, das war mein allererstes Event, wo ich als Content Creator eingeladen worden bin. Shoutout an Holger Eckert in dem Zusammenhang.
Lieber Holger, der ist so nett, der ist der Beste, ja, oh, wirklich schön.
Der hier den Vertrauensvorschuss mir gegeben hat und gesehen hat, dass ich mit dem Thema Frauen und Sichtbarkeit im Motorsport da an was dran bin. Und deswegen mich nach Daytona eingeladen hat, wo Porsche dann auch tatsächlich den Gesamtsieg geholt hat in dem Jahr. Dann wurde auch noch der Formel-1-Film vor Ort gedreht, sprich Brad Pitt war mit am Set. Und für mich als damals mit, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie 17.000 Follower, als die Einladung kam, mit Riesen-Imposter und zitternden Händen. Und ich habe immer noch Videos auf meinem Handy, wo ich heule, weil ich nicht drauf klarkomme, dass ich gerade Business geflogen bin, den Teamchef von Porsche Motorsport kennengelernt habe und gerade am Set bin mit Brad Pitt in den USA. Deswegen, das war out of this world. Ich habe da auch einen Brief an mich selbst geschrieben, um das zu verarbeiten. Und der ist auch in dem Buch The Mountain is You, ist hinten auf der letzten Buchseite 2 Seiten von mir an mich selbst geschrieben, wo ich mir selbst auch mal zugestehen musste, dass du das verdient hast. Also so viel Selbstarbeit mache ich dann in den Momenten, weil ich eben nicht da bin, wo ich heute bin mit dem Mindset, dass ich weiß, ich gehöre in diese Räume rein, sondern wirklich daran arbeiten musste als Frau, dass ich mir zugestehe, dass es nicht basierend auf meinem Geschlecht ist oder auf meinem Aussehen oder basierend auf meiner Followerzahl, sondern wirklich Kompetenz ist. Und genau, deswegen, das ist immer ein Prozess, das hört niemals auf. Also Tab Number One, Tab Number Two würde ich sagen, das allererste Mal Formel 1, letztes Jahr ein Monster mit Adidas. Und Tab Number 3 würde ich sagen Monaco Formel 1 dieses Jahr mit Cadillac.
Das sah so geil aus.
Wo ich einen aus meinem Team mitbringen durfte, meine Videografin Olivia. Und da emotional war ich echt an den Tränen nahe, als ich gesehen habe, dass ich Olivia ein riesen Vision Board Ziel erfüllen darf. Und das hat mir am meisten Freude bereitet.
Heftig. Ja, aber auch sehr, sehr solide Top 3, muss man auch
die sagen. Die Nahbahn, die ganz Nahbahn.
Oh Gott. Aber ja, du, you worked hard for them.
Ja.
Was ist dein Traumauto?
Ich habe eine Traumgarage. Also ich arbeite ja mit vielen Luxus- und Premium-Herstellern, deswegen, ich habe eine Traumgarage. Unter anderem sind da Marken vertreten wie Mercedes, Smart, Porsche, BMW. Ich würde auch tatsächlich, wenn mein Husband sich auch eine Traumgarage holen will, würde ich auch wahrscheinlich sein Lamborghini mal fahren. Ich sehe ihn da auch mit dem Ferrari. Also ich habe viele, viele Fahrzeuge, die ich sehr cool finde. Persönlich würde ich für den Alltag tatsächlich Elektro fahren. Ist einfach Sustainability gesehen.
Elektrosmart.
Genau, gerne den neuen Hashtag 2, wenn er rauskommt. Da freue ich mich sehr. Den würde ich gerne fahren. Zweisitzer, klein, kompakt, praktisch. Am Wochenende würde ich gerne einen Verbrenner fahren. Und zwar gerne auch einen der älteren Modelle. Also ich mag sehr gerne Classic Cars. Ich würde gerne meinem Papa irgendwann den Traum erfüllen, Porsche 93 zu fahren. In Targa, All Black, Out und Inside. Und würde dann auch gerne dann mal am Wochenende, wenn es auch größer sein muss, Richtung SUV gehen, was aber, wie schon gesagt, einfach nicht mehr sozial verträglich ist aufgrund der Umweltthematiken, wo wir drin sind. Aber würde das nicht mit reinspielen, wäre da auch eine G-Klasse mit am Start und ein Z4, ein Sportwagen.
Ich liebe deine Traumgarage. Amazing. Perfekte Antwort. Wie organisierst du dich am besten? Was sind deine wichtigsten Tricks und Tools?
Ich habe 2 handschriftliche Notizbücher, mit denen ich reise. Eins ist für meine Gedanken, das ist ein Journal, und das andere ist meine To-Do-Liste. Also ich habe wirklich noch handschriftlich meine To-Dos, die ich tagtäglich machen möchte, schreibe ich mit auf. Ich habe ein Notion Board, wo sozusagen mein Vision Board dargestellt ist und die langfristigen Ziele, aber auf die hake ich mich gar nicht so sehr fest, weil die machen einem eigentlich nur Angst, dass man das Gefühl hat, man ist da noch nicht, sondern ich schaue echt einfach nur tagtäglich Habits und Routinen umzusetzen, die machen langfristig den größten Impact. Das handschriftliche Notizbuch, meine Notes-App an meinem Handy. Also ich schreibe alles, was ich habe, in Notizen direkt auf und kategorisiere das und überfahre das dann mal eben in so Notion mit rein. Dann WhatsApp-Chats, die sind bei mir sehr gut strukturiert und funktionieren ganz gut. Und dann mein Google-Kalender. Das ist mit dem steht und fällt alles, wo Termine verschiedene Farben haben, nennt sich Color Blocking, was mir damals eben auch mein Mindset-Coach nochmal ins Herz gelegt hat und ich jetzt komplett umgesetzt habe. Das steht wirklich drin in der Früh meditieren und Journal und Sport, bis hin zu Abend, was ich posten muss oder was ich posten möchte, wann ich was auf LinkedIn posten sollte und so weiter. Also es ist echt alles fix, aber wie schon gesagt, wenn ein Event kommt, dann hat es auch mal 3 Tage nicht Apple Watch tragen und nicht organisiert sein.
Was ist das Traum-Event, auf dem du noch nicht warst?
Pebble Beach.
Mmh.
Ja, ich war noch nicht in Pebble Beach, wo ich noch sehr, sehr gerne hin möchte. Nummer 2 würde ich sagen Goodwood. Ich würde mir gerne auch noch Abu Dhabi Formel 1 geben. Singapur Formel 1. Das sind so 3 Sachen auch gerne. Jetzt Concours de la Ganze in Tokio habe ich jetzt mitbekommen. Also auch in Japan. Japan ist mein Lieblingsland auf dieser Welt, würde ich sagen. Deswegen alles, was da drüben gemacht wird, will ich immer rüberfliegen. Aber ich versuche ehrlich gesagt auch nicht zu viele Ziele auf einmal zu erfüllen. Deswegen freue ich mich auch, wenn manche Sachen noch nicht klappen, weil es ist wirklich der Weg, das Ziel. Es klingt echt immer wie so ein
Ja, das ist
Coverbuch-Zitat.
ja.
Man will das nicht alles erreichen. Also man möchte schon auch noch mal Arbeit in Sachen reinstecken. Und deswegen macht so eine Doktorarbeit sehr viel Spaß, aber auch eben Content produzieren sehr viel Spaß. Aber es ist wirklich dieser Prozess dahin und der mir sehr viel Spaß macht. Deswegen bin ich ganz happy, dass das Vision Board hier noch nicht in Erfüllung gekommen ist.
Zu guter Letzt noch, was ist ein Buch und ein Podcast-Tipp?
Buch, würde ich sagen, was ich aktuell lese, The Age Code. Da geht es darum, wie eben das ganze Thema Alterungsprozess und wir möchten ja möglichst eigentlich alle lange leben, heißt es immer. Aber der Unterschied ist, wir möchten alle lange möglichst gesund leben. Also es geht nicht darum, dann eben 90 zu sein, aber schon seit 50 musst du da dir 6, 8 Medikamente am Tag geben und das Leben ist eigentlich gar nicht mehr lebbar in dem schönen Sinne. Sondern es geht wirklich darum, möglichst lange eben auf Krankenhäuser, Ärzte und Medikamente verzichten zu müssen. Und ein großer Einfluss spielt einfach unsere Umgebung. Das ist Stress, das ist Ernährung, das ist Schlaf, das ist auch die Gesellschaft und was man konsumiert. Und damit setze ich mich gerade sehr viel auseinander, was ein absolutes Privileg ist, dass man sich mit den Themen auseinandersetzen darf. Ich möchte möglichst lange gesund bleiben und das eben auch für meine Familie und für meine Freunde. Und was Podcasts angeht, lass mich da mal wirklich gerne in mein Handy spicken, weil ich höre, wie schon gesagt, gerne
Finde
querbeet
ein.
durch. Ich bin gerne bei Markus Lanz am Start. Ah, jetzt merke ich gerade, ist mein Handy ausgegangen. Ich hoffe, diese Aufnahme hat er gespeichert. Aber das wird gut gegangen sein. Ich höre sehr gerne Markus Lanz. Ich höre sehr gerne Gemischtes Hack, um mich komplett rauszubringen. Und einfach mal zu konsumieren. Und dann höre ich eigentlich sehr gerne auch im Podcast aktuell über AI-Modelle, weil ich eben das ganze Thema KI sehr spannend finde. Müsste ich aber den Namen nachreichen. Becoming Her lese ich sehr, höre ich sehr gerne. Selbstoptimierung im Bereich sehr stark auf Frauen abgezielt. Alex Hormozi, absoluter Sales-Guru. Also ich höre wirklich querbeet.
Ja.
Ja, alles im Bereich, was mich vielleicht weiterbringen kann.
Spannend. Den Sales Guru check ich auf jeden Fall auch nochmal aus. Steffi, vielen Dank für diese 1,5 Stunden. Wir haben deutlich länger gemacht als ursprünglich geplant. Ich bin ganz dankbar, dass du dir die Zeit und die Ruhe genommen hast, auch so aufgemacht hast, all die Gedanken mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Eine letzte Sache darfst du noch machen. Und zwar werden diese Folgen immer mit dem Pep-Talk unseres Team-Members abgeschlossen. Du darfst jetzt nochmal allen unseren ZuhörerInnen sagen, warum man immer an sich glauben und seine Träume verfolgen muss.
Wenn wir daran glauben, dass wir wahrscheinlich genau dieses eine Leben haben, ohne jetzt da zu tief einzusteigen, glaube ich schon, dass es doch super schön wäre, jeden Morgen aufzuwachen und wirklich zu wissen, dass man an dem arbeitet und damit auch die Zeit verbringt, was einem am meisten Spaß macht und wo man wirklich stundenlang mit seinen Freunden drüber sprechen kann oder sich dazu Bildung schafft und sich da durchliest. Und ich möchte eigentlich jedem nur wirklich mitzugeben, sich zu trauen und vielleicht sich das eben erstmal selbst anzueignen, bevor man das mit Freunden teilt, woran man sich gerne reinfuchsen möchte. Weil am Ende des Tages hast du es dir selbst, hast du es selbst verdient. Und ja, du bist du, du hast vielleicht dieses genau eine Leben, deswegen nutzt es doch genau mit der Maxime, was möglich ist.
Perfektes Schlusswort. Tausend Dank, all the best for you und hoffentlich bis bald.
Danke dir, Lisa.